freue mich, dass Sie gekommen sind, wiedergekommen oder erstmalig gekommen. Wir haben den zweiten Abend. Gestern haben wir nachgedacht über Kriege, Krebs und Katastrophen. Wie kann Gott das zulassen? Und heute Abend, wie eben schon gehört, geht es um den Sinn des Lebens. Aber nicht nur. Leben fragt sich bloß, wozu? Ich möchte dazu wieder einen kleinen Abschnitt aus dem Neuen Testament lesen. Gestern Abend habe ich das mitten im Vortrag getan. Heute möchte ich es gerne an den Anfang stellen, und zwar aus Matthäus Kapitel 19, die Verse 16 bis 22. Da ist eine Begegnung beschrieben. Und der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der hat einmal gesagt, das Leben besteht aus Begegnungen. Und das stimmt. Heute Abend begegnen wir uns alle hier. Das Leben besteht aus Begegnungen. Und hier begegnet ein junger Mann, Jesus. Und es war eine folgenschwere Begegnung. Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, Meister, Rabbi, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm: Was fragst du mich über das Gute? Einer ist der Gute. Wenn du aber ins Leben eingehen willst, dann halte die Gebote. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus aber sprach: Diese. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm: Das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, dann gehe hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als der junge Mann diese Worte hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. Ein deutscher Dichter namens Rudolf Otto Wiemer hat ein Gedicht über den Sinn des Lebens geschrieben, aber ich muss Ihnen gleich zu Beginn sagen, es reimt sich nicht. Es gibt auch Gedichte, die sich nicht reimen. Als wir 6 waren, hatten wir Masern. Als wir 14 waren, hatten wir Krieg. Als wir 20 waren, hatten wir Liebeskummer. Als wir 30 waren, hatten wir Kinder. Als wir 40 waren, hatten wir Feindflüge. Als wir 45 waren, hatten wir Schutt. Als wir 50 waren, hatten wir Wohlstand. Als wir 60 waren, hatten wir Gallensteine. Als wir 70 waren, hatten wir gelebt. Leben fragt sich bloß, wozu? Und wenn ich jetzt ein kleines Interview durchführen würde, keine Sorge, ich mache das nicht, ja, aber ich würde hier das Mikrofon abnehmen und würde mal so durch die Reihen kommen und fragen, ihr die jungen Leute, habt ihr schon den Sinn für euer Leben gefunden? Und die Älteren, haben sie schon eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn? Da würden ganz sicher die unterschiedlichsten Antworten kommen. Da würde vielleicht der eine sagen, naja, der Sinn meines Lebens ist, dass ich für meine Familie da bin. Ich habe mir immer eine Familie gewünscht und jetzt durfte ich heiraten und habe Kinder mit meiner Frau oder mit meinem Mann zusammen, mit meinem Partner und jetzt möchte ich ganz für die da sein. Früher hat man oft gehört von Menschen, die den Krieg noch miterlebt haben, die haben gesagt, der Sinn meines Lebens ist, ich möchte einmal, dass es meine Kinder besser haben als wir. Wir hatten so schwere Zeit, eben haben wir gehört, Feindflüge und Schutt und so weiter. Wir möchten gerne, dass es unseren Kindern einmal besser geht. Und wieder andere würden sagen, der Sinn meines Lebens ist, dass ich es zu etwas bringe. Und dann arbeitet man und arbeitet und arbeitet, um es zu etwas zu bringen. Und vor lauter Arbeit bringt man es zu nichts mehr. Man hat keine Zeit mehr für sich selbst, man hat keine Zeit mehr für die Familie und schon gar keine Zeit mehr für Gott. Äußerlich hat man wahrscheinlich einige Erfolge. Die Autos werden immer größer, die Urlaubsreisen immer weiter und immer öfter und vielleicht noch manche anderen ansehnlichen Dinge. Aber hat man wirklich eine Antwort auf die Sinnfrage gefunden? Es gibt ja viele berühmte Leute, Prominente, sagen wir, die sich dazu auch geäußert haben. Hier sehen Sie den Schauspieler und Regisseur Woody Allen. Er hat gesagt, das Leben ist traurig. Wir werden geboren und wissen nicht warum. Wir leben und wissen nicht wozu. Wir sterben und uns erwartet kein Paradies. Wie traurig. Oder auf einer Autobahnraststätte fotografierte ich dieses Nummernschild. Ich weiß nicht, ob Sie es alle lesen können, was hier unten drunter steht, in kleiner Schrift. Da hat jemand auf dem Nummernschild stehen: Fahre und lebe immer First Class, sonst tun es deine Erben. Also mit anderen Worten, lieber selber das Geld verzehren und so. Warum das denn erben lassen, ja? Das musste ich doch gleich fotografieren. Nun, ich sage noch einmal, man hat Erfolge, durchaus. Es kann sein, dass man in großem Wohlstand leben kann. Und ich gönne das jedem. Bitte glauben Sie nicht, dass ich da irgendwie missgünstig wäre. Überhaupt nicht. Wenn es Ihnen gut geht, freue ich mich mit Ihnen. Aber ich habe von 8 Superreichen gehört in den USA, wo sonst, ja. Und die kontrollierten damals 1928, als sie in einem großen Hotel in Chicago zusammenkamen, mehr Kapital als das gesamte amerikanische Schatzamt. Und Amerika ist nicht unbedingt einer der ärmsten Staaten auf dieser Erde. Und nun, das sah damals sehr schillernd und sehr rosig aus. Einer von ihnen hieß natürlich Rockefeller, ist ja klar. Und das sah sehr rosig aus. Aber die Bibel sagt uns, dass man ein Menschenleben nie aus der Mitte her beurteilen sollte. In der Mitte mag das sehr ansehnlich sein, sondern die Bibel sagt, ihr Ende schaut an und dann überlegt euch, ob ihr ihrem Beispiel nachfolgen wollt oder nicht. Wollen Sie einmal hören, wie das Ende dieser 8 Männer aussah? Einer starb zahlungsunfähig im Ausland, insolvent. Einer lebte am Ende vom geborgten Geld. Dem ging es auch nicht viel besser. Ein Dritter musste von einer Haftstrafe begnadigt werden, damit er wenigstens zu Hause sterben konnte. Und ein Vierter starb tatsächlich im Knast. Das sind 4 von 8, 50%. Und jetzt wollen Sie hören, was mit der anderen Hälfte war. Die haben ihr Leben durch Selbstmord beendet. Liebe Freunde, wenn ich diese traurige Bilanz sehe, dann kann ich doch nur sagen, arme, arme, reiche Leute. Es gibt Millionäre auf dieser Welt, auch hier in Niederbayern. Mit denen möchte ich um nichts in der Welt tauschen. Wirklich nicht. Ich möchte nicht mit ihnen tauschen. Ob ein Leben wirklich reich ist, das erkennt man doch nicht am Bankkonto und auch nicht an Perserteppichen oder Swimmingpool oder anderen Luxusgegenständen. Ob ein Leben wirklich reich ist, das wird offenbar, wenn es in die Krisen unseres Lebens geht. Allemal, wenn es in die letzte aller Krisen geht, und das ist bei uns allen die Todeskrise. Diese haben wir noch vor uns, jeder von uns. Und dann wird offenbar werden, ob unser Leben wirklich reich war. Und da ist bei vielen nur noch Bettelarmut, ein Resignieren, ein Aufbäumen, ein Verstummen. Schauen Sie, und da können wir lernen heute Abend von diesem reichen jungen Mann, von dem wir eben gehört haben, der zu Jesus kam. Und er stellt die Frage: Meister, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? So eine Frage stellt man doch nur, wenn man gemerkt hat, dass die materiellen Güter den Sinn des Lebens nicht wirklich bringen. Sonst fragt man nicht nach dem ewigen Leben. Dann ist man mit dem Diesseits voll und ganz zufrieden. Aber er stellt die Frage nach dem ewigen Leben. Und er sagt, was muss ich tun? Wie kriege ich das? Ich finde das gewaltig. Wenn so ein armer Schlucker kommt, der wirklich kaum noch was in den Bauch kriegt und der fragt nach dem ewigen Leben, dann denkt man, ja, der vertröstet sich aufs Jenseits. Aber hier so ein junger Millionär, wir wissen nicht, warum der so reich war. Vielleicht war er der einzige Sohn seiner Familie und die Eltern früh gestorben. Er hatte alles geerbt. Er hatte viele Güter, haben wir eben gehört. Es ging ihm gut. Materiell war alles da. Und er sagt, Meister, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Wissen Sie, das ist die Frage aller Fragen. Und ich denke manchmal, wie viele törichte und unnötige und belanglose Fragen beschäftigen uns manchmal und ein Leben kann verrinnen, die Jahre und die Jahrzehnte, ohne dass ein Mensch je die Frage aller Fragen gestellt hat, was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er fragt so und er war an der richtigen Adresse. Er war bei Jesus, der schon damals die Menschen zu sich eingeladen hat und gesagt hat, kommt her zu mir alle, ich will euch erquicken. Ihr, die ihr euch abrackert und abmüht mit hängender Zunge nach den neuesten iPhone oder anderen Luxusgütern unterwegs seid, ich kann euch erquicken. Er war bei der richtigen Adresse und darum möchte ich diese Frage stellen, warum kann eigentlich nur Jesus Christus unsere Sinnfrage wirklich lösen. Warum? Schauen Sie, da müssen Sie bitte mit mir gehen durch diese Gedanken. Bis zu dem Tag, als er am Kreuz starb und dann am dritten Tage auferstand von den Toten, bis dahin war der Friedhof die Endstation. Die Menschen wurden geboren und lebten 60, 70, 80 Jahre oder damals vielleicht noch ein bisschen kürzer vor 2000 Jahren und dann starben sie. Und der Friedhof war die Endstation und der Sinn musste mehr oder weniger in diesem Leben gesucht werden. Da war die Schallmauer des Todes, da war der Horizont der Friedhöfe, weiter ging es nicht, da wurde man beerdigt und das war's dann. Und Jesus Christus, der hat diese Schallmauer durchbrochen. Der ist auferstanden, er hat den Horizont der Gräber aufgerissen und die Bibel sagt, er hat Leben und ewiges Wesen ans Licht gebracht. Das heißt, er hat uns den Weg in die Transzendenz, in die Ewigkeit bei Gott geöffnet. Er hat diese Mauer durchbrochen. Jetzt kann jeder Mensch die Antwort auf seine Sinnfrage finden, ob er jung ist oder alt. Arm oder reich, krank oder gesund, katholisch oder evangelisch oder gar keine Konfession oder Religion. Jeder Mensch auf dieser Erde kann eine Antwort auf die Sinnfrage finden. Und das ist mir sehr wichtig, auch heute Abend, hier in diesem Raum. Hier sind Junge und Alte, hier sind Arme und Reiche, hier sind wahrscheinlich auch Kranke und Gesunde und Evangelische und Katholische. Und wir wollen uns fragen, haben wir den Sinn unseres Lebens gefunden? Sind wir zu Jesus Christus gekommen? Haben wir verstanden, was er dort getan hat? Dass er eine ganz neue Dimension eröffnet hat. Jeder Mensch kann mit Gott in Gemeinschaft kommen, mit Gott per Du werden, mit Gott in eine ganz enge Beziehung kommen. Und wenn man die gefunden hat, dann hat man eine Antwort auf die Sinnfrage. Dann weiß man, ich lebe hier noch ein paar Jahre oder vielleicht sind es auch Jahrzehnte und ich kann mich hier einsetzen für ihn, damit sein Reich gebaut wird und damit Menschen Hilfe erfahren in ihren Nöten, ob sie innerlich oder äußerliche Nöte haben und dann werde ich eines Tages zu ihm gehen. Das gibt ein reiches Leben, ein erfülltes Leben. Ich kann es Ihnen bezeugen, ich war jung, ich war auch so ein reicher Jüngling, ich war nicht so reich wie der, ja, ich war kein junger Millionär, aber ich hatte immerhin auch einen Sportwagen, ein Cabriolet und es ging mir gut, ich äußerlich kein Mangel, aber da drin, da war es leer, in den Kellern der Seele, da heulten die Hunde. Wenn ich nach einer durchzechten Nacht irgendwo saß mit so einem Kopf, dann wusste ich, was ist denn das für ein Leben? Und dann durfte ich mit 22,5 Jahren Jesus finden, ihn wirklich finden und ihm mein Leben anvertrauen. Und das ist jetzt bald in wenigen Wochen 40 Jahre her. Und ich kann es bezeugen, er hat mir ein reich erfülltes Leben geschenkt. Dazu muss man nicht Bücher geschrieben haben oder Vorträge halten. Ja? Ganz egal, in welchem Stand wir sind, welche Tätigkeiten wir haben, aber er gibt ein reich erfülltes Leben. Nun, ich sagte, Jesus ist der Einzige, der unsere Sinnfrage lösen kann. Aber wenn wir genau hingehört haben, eben als ich den Text gelesen habe, diese kurze Begegnung, dann ist uns vielleicht aufgefallen, hier ist eine zweite Frage mit angeklungen, nämlich die Schuldfrage. Über die denken manche nicht so gerne nach, aber das gehört auch zu einer solchen Veranstaltungsreihe, dass man darüber nachdenkt und ein offenes Wort sagt. Die Schuldfrage. Denn ich muss die Frage, die der junge Mann gestellt hat, nur ein wenig anders betonen. Dann klingt das so: Meister, was muss eigentlich ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? So war er nämlich unterwegs. Er wollte Gutes tun. Und so sind die meisten Menschen unterwegs auf dieser Erde. Er dachte, wenn Jesus ihm jetzt sagt, du musst noch ein bisschen mehr spenden, du musst noch ein bisschen mehr helfen, du musst noch ein bisschen mehr beten und dies und das noch ein bisschen steigern, dann reicht's schon. So ungefähr erwartete er die Antwort. Und er fragt, was muss ich Gutes tun? Und Jesus antwortet ihm sehr schroff und sagt, Gutes tun, gut ist nur einer. Und ich kann mir vorstellen, dass er dabei nach oben gezeigt hat, nämlich Gott. Und meine lieben Zuhörer, an der Stelle müssen wir eine Entscheidung treffen heute Abend. Wenn Jesus sagt, gut ist nur einer, dann bedeutet das, keiner von uns ist wirklich gut. Jesus sagt nur einer. Die Humanisten sagen uns seit mehreren tausend Jahren, das sind die, die an das Gute im Menschen glauben. Die sagen, der Mensch hat doch einen guten Kern. Gib ihm eine gute Umwelt und dann wird er sich gut entwickeln. Das sind die Humanisten, ja? Und die sagen, Quatsch. Ein bisschen mehr Bildung, ein bisschen mehr Goethe und dann reicht's schon und dann kann der Mensch sein Potenzial entfalten. Wollen wir den Humanisten glauben, diesen Sirenengesängen? Oder wollen wir den Einflüsterungen unseres eigenen Herzens glauben? Das raunt uns auch manchmal zu. Ach, bist schon recht. So wie der und wie die bist du ja gar nicht. Wissen Sie, was wir alle automatisch machen? Wir vergleichen uns mit Menschen, die schlechter dastehen als wir. Die Psychologen nennen das Abwärtsvergleichen. Egal, auf die pfeifen wir, ja, aber auf jeden Fall sind wir alle so. Wir vergleichen uns sehr gerne mit Leuten, die schlechter dastehen, weil dann heben wir uns ja positiv ab. Wir waren doch noch nicht im Gefängnis. Wir haben doch nicht mal goldene oder silberne Löffel geklaut. Wir haben keine Unterschlagung betrieben und so weiter. Also ist doch alles in Ordnung. Und Jesus sagt ihm, junger Mann, gut ist nur einer. Da sind die Aussagen der Humanisten, da sind die Einflüsterungen unseres Herzens und jetzt haben wir die Worte Jesu, die Worte Gottes in der Bibel. Und die Bibel sagt uns, wir sind nicht gut, wir sind böse von Jugend auf. Jeder von uns. Böse von Jugend auf. Wenn es einen Menschen gab in unserem Land, der es ganz genau nahm mit Gottes Geboten und der wirklich versuchte, Gott wohlgefällig zu leben, dann war es ein junger Augustinermönch mit Namen Martin Luther. Der war 120%ig katholisch. Glauben Sie mir. Der hat sich kasteit, wenn er irgendwie schlechte Gedanken hatte, dann hat er sich nachts mit freiem Oberkörper auf den nackten Zellenboden gelegt. Dabei hat er sich sein Nierenleiden geholt, an dem er später dann auch gestorben ist. Der meinte es ganz genau. Aber als er verstanden hatte, dass er auf diesem Weg nicht zu Gott kommen kann, da dichtete er ein Lied. Und das heißt, mein guten Werk, die galten nicht. Es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gotts Gericht und war zum Guten erstorben. Da merkte Luther, er kann gar niemals aus eigener Kraft so werden, wie er sein müsste, um in den Himmel zu kommen, um zu Gott zu passen. Und er verstand, dass so geht es nicht mit eigenen Mühen. Aber dieser junge Mann hatte es noch nicht verstanden. Und Jesus wollte ihm helfen. Es heißt im Markus-Evangelium, er sah ihn an und liebte ihn. Er hat nicht gesagt, was bist denn du für ein religiöser Spinner, ja? Du hast ja noch gar nichts begriffen. Nein, er sah ihn an und liebte ihn. Er wollte ihm helfen. Und er sagt zu ihm, junger Mann, ich habe ja einen Spiegel. Schau doch mal in den Spiegel der Gebote Gottes. Du hast gerade gesagt, die hast du alle gehalten. Schau mal in diesen Spiegel. Und Jesus nennt ihm die Gebote von der sogenannten zweiten Tafel. Sie haben vielleicht schon einmal gehört, als Mose von Gott auf dem Berg Sinai die 10 Gebote empfangen hat, da gab ihm Gott 2 steinerne Tafeln. Und auf der ersten Tafel sind die Gebote drauf, die unsere Beziehung zu Gott regeln, und auf der zweiten diejenigen, die unser Miteinander, unser Umgang untereinander regeln. Und Jesus nennt ihm nur die Gebote von der zweiten Tafel. Was ist leichter, die Gebote Gott gegenüber zu halten oder die Gebote zwischen uns Menschen? Also er nennt ihm die leichteren Gebote. Er sagt zu ihm, du sollst nicht töten. Und der junge Mann, der hat abgewunken, der hat gesagt, kann ich abhaken, ich habe niemand getötet. Und wahrscheinlich gilt das auch für die meisten von uns. Für die meisten. Ob es für alle gilt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier niemand, der wirklich buchstäblich einen Menschen getötet, umgebracht, erschlagen hat oder so. Aber ganz sicher kann ich nicht sein. In einem Land, wo jedes Jahr Hunderttausende von Kindern getötet werden im Mutterleib, darf ich es mal ganz hart sagen, wie Gulasch aus dem Topf gekratzt werden und dann in die Mülleimer geworfen werden, kann ich nicht ausschließen, dass eine Frau hier ist, die diese Schuld auf sich geladen hat. Oder ein Mann, der seine Frau dahin getrieben hat und gesagt hat, mach das weg, das können wir jetzt nicht brauchen, wir wollen bauen oder haben gebaut und dies und das. Ich klage niemanden an, glauben Sie mir. Aber ich hatte Frauen vor mir, die nicht nur ein, nicht nur zwei, sondern bis zu 3 Kindern abgetrieben hatten. Das waren keine soziale Indikation. Wissen Sie, was soziale Indikation bedeutet? Abtreibung aus Armut. Im Gegenteil, das waren Arztfrauen, das waren Ingenieursfrauen. Das war nicht aus Armut, im Gegenteil. Es passte nicht in die Lebensplanung. Und ich denke an eine Frau, das ist heute eine der besten Freundinnen meiner eigenen Ehefrau. Die hatte auch 3 Kinder getötet. Und ich weiß noch, wie sie völlig zerknirscht vor mir saß. Und ich habe ihr ein Wort gesagt aus dem Alten Testament. Da sagt Gott einmal zu seinem Volk Israel, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über die Frucht ihres Leibes? Und ob sie es täte, so will ich doch dich nicht vergessen. Und ich konnte ihr dieses Wort sagen und konnte sie zu Christus führen. Und sie hat die Vergebung ihrer Schuld ergriffen. Und ich sage noch einmal, sie ist heute eine der besten Freundinnen meiner Frau. Du sollst nicht töten. Die Bibel sagt, wer seinen Bruder hasset, der ist ein Totschläger. Manchmal haben wir Gedanken in unseren Herzen, da fehlt nur ein Gegenstand, mit dem wir zuschlagen könnten. Aber in unserem Herzen ist die Gesinnung eines Mörders. Das war schon oft in meinem Herzen. Jesus sagt, junger Mann, schau mal in diesen Spiegel. Du sollst nicht Ehe brechen. Wir sagen, Ehebruch ist, wenn man mit einem verheirateten Mann oder einer verheirateten Frau eine Beziehung eingeht. Richtig, buchstäblich. Aber Ehebruch ist viel mehr. Jesus sagt, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, oder umgekehrt, einen Mann, der hat schon in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Und vielleicht sind auf einmal viele Ehebrecher hier, mich eingeschlossen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Was macht denn Kupferrohr und anderes Material aus deiner Firma zu Hause bei dir im Keller, Wie ist denn das dahin gekommen? Oder stehlen wir manchmal dem Arbeitgeber die Zeit? Früher waren es die Telefoneinheiten, aber das geht ja heute nicht mehr im Zeitalter der flatten Ratten oder der Flatrates, nennt man das auch, ja. Aber wie auch immer, vielleicht haben wir auf andere Weise gestohlen, dem Finanzamt, dem Staat Geld gestohlen, Schwarzarbeit, das Krebsgeschwür unserer Gesellschaft, da sagen viele, ach komm, die in München und in Berlin, die schmeißen die Milliarden raus, das soll ich nicht ein paar hundert oder paar tausend Euro sparen. Seien wir vorsichtig, die Bibel sagt, Steuer dem Steuergebühr, Zoll dem Zollgebühr. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben oder lügen. Ich glaube, das ist eine der Sünden, die wir am häufigsten begehen. Auch manchmal merken wir es gar nicht. Wie schnell rutscht uns eine Notlüge über die Lippen oder so eine Halbwahrheit? Aber jemand sagte, Notlügen sind auch Lügen oder ist eine Notschlachtung keine Schlachtung? Ja? Dann ist das Tier auch tot. Und so sehen wir, manche leben sogar in einer Lebenslüge. Das ist ganz schlimm. Die betrügen sich, die lügen sich selbst in die Tasche. Die sagen, mit mir ist alles in Ordnung und gar nichts ist in Ordnung. Weder im Verhältnis zu Gott noch in dem Verhältnis zu Mitmenschen. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Und Jesus schließt diese Gebote ab. Sie sehen, die Reihenfolge ist ein bisschen anders, als wie wir sie in den 10 Geboten finden. Ehre den Vater und die Mutter. Da sagt er, lass dir Vater und Mutter schwer werden. Lass sie dir ganz viel bedeuten. Und ich frage dich heute Abend, wenn du noch einen Vater oder eine Mutter hast, die noch am Leben sind, was bedeuten dir Vater und Mutter? Und wenn sie nicht mehr leben, wie willst du denn ein böses Wort, das du einmal deiner Mutter gegeben hast, wieder gut machen? Leben heißt zeichnen ohne Radiergummi. Jeder Strich sitzt in unserem Leben. Und sehen Sie, und dann fasst Jesus die Gebote zusammen, diese eben von der zweiten Tafel, und sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer von uns kann das? Wer von uns hat immer seine Nächsten geliebt? Jesus nennt ihm die Gebote, weil die Gebote eine wichtige Aufgabe erfüllen in unserem Leben. Natürlich sind sie uns erst einmal als Richtschnur gegeben, aber gleichzeitig wirken sie wie ein Röntgenschirm. Und sie zeigen uns, oh, da stimmt was nicht da auf der Lunge, ja? Und da ist es gut, wenn man sich nicht irgendwie selber betrügt und sagt, ach, das ist ein bisschen Bronchitis. Wenn es doch am Ende Lungenkrebs wäre, an dem man sterben kann, dann wäre es wichtig, dass wir in diesen Spiegel schauen und dass wir erkennen, wie es um uns steht, dass da eine Schuldfrage ist in unserem Leben. Meine lieben Zuhörer, Jesus wollte diesem jungen Mann helfen. Er wollte ihm sagen, hör mal, du meinst, du musst deine religiöse Leistung noch ein bisschen steigern. Pustekuchen, du bist auf einem ganz falschen Dampfer. Du meinst, du kannst dich noch ein bisschen mehr anstrengen, die Ärmel hochkrempeln. Nein, in deinem Leben ist eine Schuldfrage. Du brauchst Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Das liegt doch wie Steine auf deinem Gewissen. Und ich möchte dich fragen heute Abend, mein lieber Freund, warst du dabei, als man den Herrn der Herrlichkeit aufs Kreuz geschlagen hat? Als man Jesus Christus, den Sohn Gottes, dorthin genagelt hat, auf dem Hügel Golgatha? Du sagst, ich? Wieso soll ich denn dabei gewesen sein? Das ist doch vor 2000 Jahren auf einem anderen Kontinent passiert. Und ich sage dir, doch, du warst dabei und ich auch. Wir waren dabei in den Nägeln, die man durch seine Hände und Füße getrieben hat. Wir waren dabei in dem hohen Gegeifer der Menge, die geschrien hat, kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Wir waren dabei in der Dornenkrone, die man auf sein Schädeldach gedrückt und gepresst hat. Wir waren dabei in den Fliegen, die durch seine Wunden gekrochen sind. Du und ich, wir waren dabei mit der Schuld und Sünde unseres Lebens. Denn er starb doch nicht für seine Verfehlungen, sondern für unsere. Er starb doch stellvertretend für dich und für mich. Und als Paul Gerhardt, der deutsche Liederdichter, zum ersten Mal mit geöffneten Augen Jesus am Kreuz hängen sah, da dichtete er, nicht ich, da sagt er, ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Unheil, das dich schläget und das betrübte Marterherr. Da wusste er, dass er auch dabei gewesen war mit der Schuld und Sünde seines Lebens. Liebe Freunde, es gibt eine Schuldfrage in unserem Leben. Und die Schuldfrage kann ebenfalls nur einer lösen. Derselbe, der die Sinnfrage gelöst hat durch seine Auferstehung, der hat auch die Schuldfrage gelöst, indem er dort stellvertretend am Kreuz starb. Stellvertretend für dich und für mich. Dort am Kreuz geschah etwas Einmaliges, was sich in der ganzen Geschichte nie vorher und nie nachher wieder ereignen würde und ereignen wird. Etwas ganz Einmaliges. Schau, dort verwandelte sich Gottes fordernde Gerechtigkeit, die niemals ein Mensch in seinem Leben erfüllen könnte. Du auch nicht. Selbst Mutter Teresa konnte die nicht erfüllen. Die fordernde Gerechtigkeit Gottes, die wandelte sich in eine schenkende Gerechtigkeit Gottes. Das hat Martin Luther begriffen in seiner Zelle dort, irgendwo, wo er war oder war schon in der Zeit in Wittenberg. Das hat er verstanden. Er schafft es nicht, Gottes fordernde Gerechtigkeit zu erfüllen. Es geht nicht. Immer wieder kommt Böses aus dem Herzen hoch. Und dann verstand er, dass Christus dort am Kreuz gestorben ist und mit seinem Blut alle unsere Sünden getilgt hat, ausgelöscht hat, mit seinem Blut dafür bezahlt hat. Und da verstand er das, dass ihm das die Gerechtigkeit bringt, die er braucht, um vor Gott bestehen zu können. Eine schenkende Gerechtigkeit, nicht eine, die man sich selbst erarbeiten und irgendwie erwirken könnte. Glaub mir, wenn du dein Leben als Märtyrer in den Tod geben würdest, es würde nicht ausreichen, um eine einzige deiner Sünden hinwegzunehmen. Es geht nicht. Aber das, was Jesus getan hat, das kann alle unsere Sünden hinwegnehmen. Alle, ohne Ausnahme. Und wenn ein Mörder hier unter uns wäre und wenn ein Ehebrecher hier unter uns wäre und ein Heiligtumschänder oder sonst irgendwelche Leute, die böse Dinge getan haben, ein Krimineller, es würde für alle reichen. Auch für Frauen, die Kinder abgetrieben haben. Es reicht. Gottes schenkende Gerechtigkeit. Und so sind wir bei unserem dritten und letzten Punkt heute Abend. In dieser Begegnung, die so wichtig war, die vielleicht nur wenige Minuten dauerte, aber es war eine wichtige Begegnung, da brach zuerst die Sinnfrage auf, als der junge Mann fragte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Dann zeigte ihm Jesus die Schuldfrage in seinem Leben. Und dann sehen wir auch noch die Heilsfrage. Denn bis hierhin hat der junge Mann die Fragen gestellt. Jetzt dreht Jesus den Spieß um und fragt ihn und sagt, hör mal, junger Mann, willst du vollkommen sein, dann verkaufe, was du hast und gib den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Vollkommen sein in den Augen Gottes bedeutet nicht perfekt sein, ohne Fehler sein, nie etwas falsch gemacht haben. Sowas gibt es nicht in diesem Leben. Ja? Noch nie war ein Mensch in diesem Sinne vollkommen. Und wird auch nie einer sein, sondern hören Sie, was biblisch gesehen vollkommen sein bedeutet, mit allen meinen Fehlern und mit allen meinen Sünden und Verkehrtheiten Jesus Christus dem Vollkommenen gehören. Das bringt mir Vollkommenheit. Ich gehöre ihm, dem Vollkommenen, und dann wird mir seine Vollkommenheit zugerechnet. Die wird auf mein Konto gebucht. Gott sieht mich so, als würde bei mir nichts mehr fehlen, als hätte ich nie etwas falsch gemacht. Schauen Sie, das wird die Frage sein in unserer Sterbestunde. Nicht wie viel uns gehört. Das ist dann furchtbar uninteressant. Die ganzen Aktienfonds und die Wertpapiere und die Grundstücksurkunden, die werden Ihnen dann nicht helfen. Nicht wie viel uns gehört, sondern wem wir gehören. Ob wir dem Tod, dem Teufel, der Sünde, der Hölle, der Welt gehören oder Jesus Christus, dem Vollkommenen. Das ist die entscheidende Frage, ob wir ihm gehören. Du sagst, ja, ich gehöre ihm doch, ich bin doch getauft worden als Kind und seitdem gehöre ich ihm oder bei der Konfirmation oder bei der Kommunion oder irgendwann in meinem Leben, seitdem gehöre ich ihm doch. Wollen wir an der Stelle ganz aufrichtig sein? Wir können ihm nur dann gehören, wenn wir uns ihm willentlich übereignet haben, wenn wir uns ihm anvertraut haben, wenn wir gesagt haben, hier bin ich mit meinem ganzen Leben, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, mit Haut und Haaren, ich will dir gehören. Wie geht das bei einer Eheschließung? Morgen findet irgendwo eine Hochzeit statt, wahrscheinlich nicht nur eine, noch mehr Leute, die morgen heiraten, es ist ja Samstag, fast immer heiraten samstags irgendwelche Leute, bis in die Adventszeit hinein. Und dann wird immer gefragt, willst du den heiraten? Und sie sagt, ja, ich will ihm gehören. Und er sagt, ich will ihr gehören. Man entscheidet sich, einander zu gehören, meine Frau und ich auch. Fast 35 Jahre gehören wir einander. Und so gehört man Jesus, wenn man sich ihm willentlich, ganz bewusst anvertraut hat, mit einer willentlichen Entscheidung, ohne Manipulation. Das kann nicht der Ehepartner für den Ehepartner tun, die Eltern nicht für die Kinder, die würden das so gerne. Alle Eltern würden das so gerne für die Kinder tun. Geht nicht. Der Freund nicht für den Freund, die Freundin nicht für die Freundin. Jeder selbst. Gott ruft und sagt, komm, übergib mir dein Leben, folge mir nach, binde dich an mich und du wirst ein reich erfülltes Leben bekommen. Ich nehme deine Schuld weg, ich kläre deine Sinnfrage und auch deine Heilsfrage. Du bist gerettet dann und du kommst in den Himmel und du hast hier ein erfülltes Leben und wenn du einmal sterben musst, dann weißt du, wo du hingehst und hast eine Ewigkeit bei Gott. Liebe Freunde, diese Geschichte endet leider ohne Happy End, ohne glückliches Ende. Denn, das ist tragisch, der junge Mann war an der richtigen Adresse, er war bei Jesus, er ist ihm begegnet. Dann hat er die richtige Frage gestellt, nämlich nach dem ewigen Leben. Er hat auch die richtige Antwort bekommen. Aber jetzt höre, er traf die falsche Entscheidung. Er traf die falsche Entscheidung. Und das ist jedes Mal meine große Sorge, meine Bangigkeit, wenn ich solche Vorträge halte. Da kommen Menschen und hören mir ganz aufmerksam und freundlich zu und nicken manchmal sogar und ich sehe, sie stimmen mir irgendwie zu, aber dann gehen sie nach Hause traurig. So wie dieser junge Mann. Er ging traurig weg, denn er traf die falsche Entscheidung. Wir müssen die richtige Entscheidung treffen und sagen, Herr Jesus Christus, ich habe verstanden, was du für mich getan hast, dass du auf diese Erde gekommen bist, um für mich zu sterben an diesem grausamen Kreuz, dass du auferstanden bist, dass du die Brücke zu Gott geschlagen hast, dass man durch dich zum Vater kommen kann. Eingangs ist hier immer dieser Bibelvers eingeblendet aus Johannes 14,6. Wunderbar. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer über diese Brücke. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du eine Entscheidung treffen. Kinder können eine solche Entscheidung treffen. Wie oft habe ich das erlebt? Jugendliche, allemal. Aber auch Erwachsene. Auch alte Menschen. Ich habe miterlebt, wie zweimal 84-jährige Männer zu Christus kamen, unabhängig voneinander. Einmal eine 91-jährige Frau. Solange wir leben, haben wir die Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich sage Ihnen etwas. Am leichtesten kann man eine solche Entscheidung treffen bei einer solchen Veranstaltung, wo Menschen sind, die beten, die gebetet haben für diesen Abend, für Gottes Wirken unter uns, dass sein Geist Raum hat in unseren Herzen, in einer solchen Gebetsatmosphäre, Da kann man am allerleichtesten kommen. Denn es gibt jemanden, der hat ein Interesse, dass das nicht passiert. Der will uns zurückhalten. Der lenkt uns ab. Der denkt, ach du liebe Zeit, da ist ja der und die. Was werden die denken, wenn ich zu dem Mann gehe und da mit ihm spreche oder wenn ich irgendwas anderes mache? Ach, liebe Leute, wenn wir da noch stehen, was die Nachbarn denken. Die Nachbarn werden uns doch nicht helfen, wenn wir alleine vor Gott stehen. Und der Klassenkamerad auch nicht und der Verwandte und so weiter. Jeder für sich. Wollen wir eine wichtige, eine heilige, eine positive Entscheidung treffen? Wenn das noch nicht geschehen ist, können wir heute Abend auf dem Stuhl, wo wir sitzen, sagen, Herr Jesus Christus, ich will dir auch gehören. Hier sind Menschen, die gehören dir und ich möchte auch zu denen gehören und nicht mehr bange leben müssen, wie ist das mit mir, wenn ich plötzlich aus dem Leben gerissen würde, dann bin ich für immer verloren. Dann wache ich in einer Welt auf, in einem Nachtgrauen ohne Morgenrot. Das darf niemandem von uns passieren, niemanden. Lassen Sie mich noch von einer letzten Begegnung berichten. Ich sagte heute Abend, das Leben besteht aus Begegnungen. Ich zitierte Buber, Martin Buber. Den kennen auch manche, oder? Das ist Friedrich Nietzsche gewesen, der deutsche Philosoph. Und auch er hatte eine Begegnung mit Jesus. Das sage nicht ich, das sagt er selbst. Er schrieb mit 14 Jahren in sein Tagebuch, als er Konfirmand war und einen gläubigen Pastor hatte, Pfarrer, der ihm das Evangelium gesagt hatte, da schrieb er in sein Tagebuch, jetzt muss ich ernst machen mit Jesus. Sonst geht es schief. Haben wir das gehört? Ich muss ernst machen mit Jesus, sonst geht es schief. Aber er machte nicht ernst. Und dann ging es gründlich schief in seinem Leben. Er wurde zwar Philosoph, aber wir müssen heute sagen, er war wohl der Philosoph Satans, der es mit Leidenschaft in diese Welt hineingeschrien hat. Gott ist tot. Du und ich, wir haben ihn ermordet. Unter unseren Messern ist er gestorben und noch viel schlimmere Sätze, die ich hier gar nicht zitieren darf. Aber 1895, 5 Jahre vor seinem Tod, hat er ein Gedicht geschrieben, das heißt, nein, komm zurück mit allen deinen Martern, zum letzten aller Einsamen, oh komm zurück. Alle meine Tränenbäche laufen zu dir den Lauf, und meine letzte Herzensflamme, dir glüht sie auf. O komm zurück, mein unbekannter Gott, mein Schmerz, mein letztes Glück. Nietzsche. Aber Gott kam nicht mehr zurück. Und er ist im Zerbrechen an der Wirklichkeit des lebendigen Gottes gestorben. Und er hat überall Zettel gekritzelt hinterlassen, auf denen stand Jesus der Gekreuzigte. Und seine letzten Worte sollen gewesen sein, am Licht gescheitert, an der Sonne verbrannt. Liebe Freunde, auch wenn hier nicht so viele Philosophen sitzen heute Abend, ja, machen wir es nicht wie Nietzsche, machen wir es nicht wie dieser junge Mann. Auch wir haben heute Abend eine Begegnung mit Jesus gehabt. Wir haben sie jetzt noch. Er ist uns näher als die Luft, die wir atmen. Er ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Er ist uns heute Abend begegnet. Er steht vor unseren Augen. Wir haben gehört, wer er ist und was er für uns getan hat. Und jetzt können wir eine Entscheidung treffen, in unserem Herzen, eine echte Entscheidung und sagen, ich will mich von nichts und niemand abhalten lassen. Ich will dir gehören und ich will dir nachfolgen. Ich will mich an dich binden. Ich will mit dir und für dich leben. Das können wir, jeder von uns. Und da muss niemand denken, ach, ich habe schon zu viel auf dem Kerbholz und es braucht auch keiner denken, ich brauche mich doch nicht bekehren, ich habe doch noch nichts falsch gemacht. Doch, wir müssen alle uns bekehren. Es geht nicht anders, es wird keiner im Himmel sein, ohne diese persönliche Entscheidung getroffen zu haben. Es kann niemand Christ werden, ohne dass man es merkt. Ja, das ist nicht irgendwie so ein mysteriöser Akt und dann ist man Christ geworden. Das ist eine ganz willentliche, bewusste Entscheidung, die man treffen kann und die man treffen muss, die man treffen sollte. Ich darf noch ein letztes Mal das Kreuz zeigen. Es ist wichtig, dass wir heute Abend darüber nachdenken und uns selbst fragen. Ich bin dankbar, bezeugen zu können. Ich weiß, dass mein Leben ihm gehört. Ich lag vor ein paar Jahren auf einem Operationstisch und da wurde an meinem Herzen rumgevorwerkt, da muss man ja vorher alles Mögliche unterschreiben und wenn ich nicht aufgewacht wäre oder wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, dann, ich wusste, wo ich hingehe. Ich wusste, wo ich hingehe. Der Mann, der mich da für diesen Eingriff vorbereitet hat, hat zu mir so in schnottriger Art gesagt, als er mir da so eine Kanüle gesetzt hat, sagt er zu mir, und, haben Sie Angst? Sag ich, nö. Sagt er, lügen Sie nicht, hier haben alle Angst. Sagt er zu mir, sehr einfühlsam, oder? Ja, dann habe ich einen Moment überlegt, ich bin ja kein Held, aber habe ich einen Moment überlegt und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie was? Ich bin ein überzeugter Christ und ich weiß mein Leben ganz in Gottes Hand und ich habe keine Angst. Dann war er still. So was, ey, was es alles gibt, ja. Aber die Frage ist, wie ist das mit dir heute Abend, mein lieber Freund, mein lieber Zuhörer? Ich könnte nicht leben ohne die Gewissheit, meine Sünden sind vergeben und mein Leben gehört Jesus und mein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Und wenn es hier zu Ende geht, dann werde ich im Licht aufwachen, bei ihm. Wissen Sie, wir sollten diese Entscheidung nicht hinausschieben. Denn ohne Jesus ist jede Minute unseres Lebens eine Minute im Verlorensein. Und aus verlorenen Minuten werden bekanntlich Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Und aus verlorenen Jahren kann ein verlorenes Leben werden. Und aus einem verlorenen Leben wird immer, ob wir wollen oder nicht, eine verlorene Ewigkeit. Und das darf niemandem von uns passieren. Das darf niemandem passieren. Dir nicht und dir nicht. Das darf keinem von uns passieren. Und das braucht auch keinem passieren. Wir haben die Botschaft gehört von der Liebe Gottes heute Abend, von dem Kreuz. Es geht ein Zug aus von dem Kreuz. Jesus hat gesagt, wenn ich dort erhöht bin an dem Kreuz, dann werde ich alle zu mir ziehen. Die Liebe Gottes, die wir dort sehen, die kann Panzerschränke knacken, die kann Eisherzen zum Schmelzen bringen, auch deins. Es gibt keine größere Kraft in diesem Universum als die Liebe Gottes, die uns zum Sohn zieht. Lass dich ziehen heute Abend. Und wenn nachher in wenigen Minuten der Abend geschlossen ist, dann wäre die Möglichkeit, ein Gespräch zu führen. Du kannst jeden ansprechen, den du hier kennst, zu dem du Vertrauen hast. Du kannst zu Uli Salkowski kommen oder zu Jörg Hassel oder zu wem immer, zu Peter Elbein. Du kannst zu jedem gehen, dem du vertraust. Und wenn du sagst, sie haben heute Abend hier gepredigt und ich möchte zu ihnen kommen, ich habe Zeit, bis es so früh ist. Da beginnen manche Veranstaltungen erst und wir sind schon gleich zu Ende, ja? Ich habe Zeit für Sie. Hier ist so ein Nebenraum, da geht man einfach durch diese Tür hier und eine Treppe hoch, da können wir ganz alleine, ungestört reden. Und ich könnte mit ein paar Strichen eine Zeichnung an eine Tafel, die dort vorbereitet ist, zeichnen, wo ich noch einmal ganz klar und verständlich erklären kann, wie man sein Leben Jesus Christus übergibt. Wie das geht, wie man das macht, ganz praktisch. Und wenn jemand hier ist, der sagt, oh ja, das möchte ich. Ich weiß schon lange, dass das bei mir dran ist. Jetzt sind diese Tage, jetzt bin ich heute Abend hier. Jetzt habe ich die Botschaft gehört, ich habe den Ruf Gottes gehört. Heute will ich das für mich in Anspruch nehmen. Die Möglichkeit besteht. Komm einfach hier durch die Tür. Denk nicht, ach, was werden die Leute denken? Die werden sich alle freuen und die Christen werden beten und werden sagen, hoffentlich macht er jetzt seine ganze Sache oder die. Ja, bitte. Und wenn du dir nicht sicher bist, wenn du vielleicht schon einmal so einen Anfang mit Jesus gemacht hast als Kind oder Jugendlicher und da sind wieder einige Dinge passiert in deinem Leben und du bist nicht sicher, ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist, du kannst auch kommen, hör dir das an. Und wenn du sagst, nee, alleine traue ich mich da nicht hin, du darfst auch deine Freundin mitbringen. Frauen, die müssen immer die Freundin dabei haben, ja. Und na, bring doch die Freundin mit, ist doch nicht schlimm, da ist Platz genug. Und wenn du sagst, mein Freund muss dabei sein, bring ihn mit, ja, dann hört er es auch. Die Möglichkeit ist da. Ich biete es herzlich an und würde mich natürlich freuen und jedem versuchen zu helfen, so gut ich kann. Ich kann niemanden retten. Ich konnte mich auch selbst nicht retten. Aber Jesus, er will und er kann retten und uns mit Gott versöhnen und unsere Heilsfrage für immer klären. Ich möchte gerne beten und wir halten es wieder so, wir bleiben sitzen, wir neigen uns, wenn wir wollen, und beten Sie doch einfach innerlich mit, und wenn Sie einverstanden sind, sagen Sie ein Amen auf das Gebet am Schluss, wenn ich geendet habe. Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute Abend danken, dass du ein lebendiger Gott bist, dem man begegnen kann. Toten kann man nicht mehr begegnen, aber dir, du bist der lebendige Gott. Du bist auferstanden und du lebst, und dir kann man begegnen. Ich danke dir, dass ich dir begegnen durfte vor fast 40 Jahren. Und hier sind viele, die haben dich kennengelernt als den, der ihre Schuld vergeben hat, der ihre Sinnfrage gelöst hat und die Heilsfrage. Und ich danke dir auch für alle Gäste, die gekommen sind. Ich weiß nicht, wer das ist, aber du kennst ja jeden Einzelnen hier im Raum, jung und alt, Gäste und Einheimische. Und Herr, wen du gerufen hast heute Abend, dem gib doch auch den Mut. Gib ihm die Kraft, gib ihm, dass er jetzt alle Dinge beiseite lässt und diese wichtigste Frage seines Lebens klärt. Ach bitte, Herr, führe Menschen unter uns aus dem Tode ins Leben. Amen. Ja, wenn Sie gestern Abend schon hier waren, dann wissen Sie, dass ich am Schluss noch ein kleines Schmankerl habe, wie man hier in Bayern sagt. Und zwar gibt es da draußen direkt an der Eingangstür, durch die Sie alle gekommen sind, gibt es einen kleinen Bistrotisch. Alles, was dort liegt, ist völlig gratis.